Willkommen zur Tech Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
Herzlich willkommen zur Tech Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, kann man ja nicht sagen. Schön, dass ihr wieder eure App geöffnet habt, wo ihr den Podcast eurer Wahl hören könnt, wenn es darum geht, dass sich mittelalte Herren über Technologie, das Netz und die gesellschaftlichen Auswirkungen von beiden so ein bisschen versuchen zu unterhalten. Hallo Don, schön, dass du da bist.
Hallo Sascha, ja, schön, dass wir wieder eine neue Ausgabe haben, nachdem wir letzte Woche uns zum Thema Plattform unterhalten haben. Reden wir heute mal darüber, was Plattformen denn eigentlich antreibt, nämlich die Hardware. Und da wollen wir uns ganz speziell mal mit dem Thema Nvidia auseinandersetzen. Denn Nvidia ist ja, das wissen die wenigsten, die meisten kennen Nvidia vielleicht so, ach ja, machen Grafikkarten und so. Aber Nvidia macht das Hauptgeschäft oder verdient am meisten Geld eigentlich mit ganz anderen Geschichten, nämlich mit Servern und AI mittlerweile. Und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten und über Nvidia mal ganz generell, denn das ist schon eine ziemlich steile Erfolgsgeschichte, über die man reden kann, Sascha.
Absolut. Wenn ihr euch mal in den letzten anderthalb Jahren, es könnte ja sein, irgendwie im Kontext von Generative AI, ChatGPT, Midjourney, DALL-E und wie die ganzen Dinger da draußen heißen, beschäftigt, unterhalten habt, mal was von gehört habt, dann kommt ihr de facto nicht um Nvidia drumherum. Denn das antreibende Herz all dieser neuen Modelle, Large Language Modelle, das sind meistens Nvidia-Chips bzw. entsprechende Rechenzentren, Serverfarmen, in denen dann so ein H100, das ist eigentlich so der Standardprozessor bzw. dann das entsprechende Board und in das Rack, in das es reingeht, was all das antreibt. Und was vor allen Dingen in den letzten, ich würde mal sagen, nochmal 2 oder 3 Jahren diesen kometenhaften Aufstieg von Nvidia ja, beeinflusst hat, kann man schlecht sagen, aber im Grunde genommen angetrieben hat. Mittlerweile gehört Nvidia zu den 10 teuersten Companies auf diesem Planeten, sind kurz davor, die 2 Billionen US-Dollar Marke an Marktkapitalisierung zu durchbrechen. Wenn mich nicht alles täuscht, ich gucke mal nochmal zur Sicherheit besser nach. Und sind in aller Munde. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie gerade ihre Entwicklerkonferenz abgehalten haben. Die sind locker über 2 Billionen durch. 2,26 Billionen. Ich habe mich irgendwie um 10% vertan. Wenn man sich das überlegt, in den letzten 12 Monaten hat die Aktie um 250% zugelegt. In den letzten 5 Jahren, ich weiß, das wird jetzt einigen richtig wehtun, um 2000%. Also eine Verzwanzigfachung. Überleg mal, hätte da 1.000 Euro reingepackt, der hätte jetzt 20.000 Euro. Schade, würde ich sagen. ich hab sie leider auch viel zu früh verkauft bei $500 und dachte, ich wäre der riesengroße, super-duper Trader. Ja, scheiße, es ist nicht so doppelt so viel wert. So
ja, es ist.
Aber das ist Nvidia.
Es ist super spannend. Wie gesagt, Nvidia ist nicht nur ein Hersteller von Grafikkarten, die ich mir in meinen PC reinhauen kann, so wie ich das bei mir auch gemacht habe, sondern eben das Servergeschäft, das ist eben das Spannende an der Geschichte. Aber diese ganze, oder fangen wir mal andersrum an. Die Frage ist ja, Sascha, warum ist eigentlich eine GPU so viel besser als eine CPU? Wir reden immer von Intel und AMD, was wir so in unseren PCs drin haben. warum ist so eine GPU besser? Und die Antwort liegt darin, dass so eine GPU, dass die halt, um es mal vereinfacht auszudrücken, mehr Rechenoperationen pro Sekunde ausüben kann als eine CPU. Bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch, darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, so eine GPU ist im Grunde genommen für bestimmte Aufgaben besser geeignet als eine CPU. Eine CPU kann eben bestimmte Dinge machen, da ist sie auch gut drin, aber so eine GPU kann eben tatsächlich ein bisschen mehr als so eine CPU und ist dementsprechend auch stärker. Nvidia hat ja mal angefangen, rein als Processing Unit,
Kartenhersteller,
GPU-Hersteller, weil man in den 90er Jahren eben gesehen hat, dass die damaligen CPUs, die hatten ja auch keine integrierte Grafik und so weiter, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Und da hat dann, da gab es ja noch ein paar andere Hersteller damals auch, aber Nvidia hat eben gesagt, so, dann entwickeln wir eben eine GPU und verdienen damit wahnsinnig viel Geld, was sie auch geschafft haben. Aber dann hat man irgendwann mal festgestellt, so ganz nebenbei, dass eine GPU eben auch ganz andere Sachen machen kann. Und daraus entwickelte sich plötzlich dieses riesige Geschäft dafür. Und jetzt ist...
Oh, Erdbeben bei mir.
Oh, echt?
Jo.
Oh,
krass. Dann habt ihr jetzt mal zum allerersten Mal ein schönes Erdbeben im Podcast drin. Ja, war nun ein relativ kurzer Erdstoß, aber ein guter.
Oh, wow, krass. Ja, auch da gibt es mittlerweile Serversysteme, die mit NVIDIA-GPUs laufen, die sowas vorhersagen.
Tatsächlich ist das eine riesengroße Challenge hier, ne? Weil ihr müsst ja überlegen, in der Chipproduktion, die ganzen Fabriken, die sind auf Fundamenten gebaut und die ganzen Maschinen, die entsprechend die Wafer bauen und die Lithografiemaschinen, die dann das Licht drauf scheppern, um einfach die Prozessoren in Anführungsstrichen zu fräsen. Die dürfen sich ja jetzt bei so einem Erdstoß nicht irgendwie komplett verhauen. Ne? Also da haben die irre Mechanismen entwickelt, um so etwas absorbieren zu können. Genauso ist das hier bei uns mit den Häusern, die auf flexiblen Fundamenten sind. Und dann die Häuser werden mit Stahlträgern gebaut. Und die schwingen sich dann so ein. Ja, das ist ein bisschen komisch beim ersten Mal, aber es kann hier keine ultrastarren Strukturen geben, weil die würden dann entsprechend zerbröselt werden.
Krass. Und
somit haben wir eigentlich auch noch eine gute Brücke geschlagen.
Das ist ja krass. Nee, was ich sagen wollte ist, bevor das Erdbeben dich heimsuchte, ist, dass sie ihre Chips, die sie da entwickeln, ja mittlerweile eben nicht nur in GPUs einsetzen und auch nicht nur für AI einsetzen, sondern zum Beispiel auch fürs autonome Fahren. Also Mercedes bekannterweise hat ja einen Vertrag mit Nvidia und Nvidia bastelt denen eben die Plattform für das autonome Fahren, auch noch für andere Hersteller. Und
seit vielen Jahren, ne?
Und das seit vielen Jahren, genau. Also das heißt, Nvidia nutzt diese Chips eben auch für das autonome Fahren in Autos. Aber es geht auch noch weiter, denn ganz häufig sind kleinere Varianten der GPUs, die Nvidia baut, auch in euren Autos schon heute drin, denn die treiben häufig die großen Displays an. Mhm. Die sind also quasi dann im Armaturenbrett versteckt auf dem Board. Und da steckt dann auch wieder ein Nvidia-GPU-Chip drin. Also deswegen ist Nvidia als Unternehmen unfassbar breit aufgestellt und ist gleichzeitig auch der Antreiber, und das darf man nicht vergessen, wenn man es ein bisschen größer betrachtet oder ein bisschen rauszoomt, ist im Grunde genommen Nvidia der Antreiber der gesamten technologischen Revolution, die wir in den letzten 10 Jahren, sage ich mal so grob über den Daumen gepeilt, die wir in den letzten 10 Jahren, also von autonomem Fahren über Large Language Models und so weiter, die wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Und er ist der Antreiber oder das Unternehmen ist der Antreiber auch für die zukünftige Revolution. Denn solange wir keine Quantencomputer haben, das wird ja auch noch Ewigkeiten dauern, bis die mal vernünftig funktionieren, wird es eben nur über Transistoren und über die klassische Chip-Architektur gehen. Und es gibt niemanden in dem Bereich, der Nvidia das Wasser reichen kann.
du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an, denn die Grundlage dessen, was wir heute sehen, hat eine ganze Menge mit Simulation zu tun. Dieses Entwicklerforum, was jedes Jahr in San Jose, die GTC, es gibt auch eine Variante davon hier in Taipei, Jensen Huang, der NVIDIA-CEO, ist Taiwaner, sein Sohnemann hat bei uns hier in Taipei, hatte jahrelang eine tolle Cocktailbar, nannte sich übrigens R&D, die gibt es leider nicht mehr. Die erste GTC habe ich, glaube ich, so 2011 oder so mitgemacht. Da hast du dann gesessen bei der Keynote von Jensen Huang. Da saßen 200 Analysten da. Und beim nächsten Jahr waren es dann 300 oder 400. Und dann irgendwie 500 oder und Medienvertreter. Und mittlerweile müssen die halt so eine Arena mieten, ja, wo 5 oder 6 oder 7 oder 8.000 reinkommen. Einige Medien haben es als Woodstock oder Davos für AI betitelt. Aber was spannend war, und tatsächlich müsste ich noch auf dem alten YouTube-Kanal, damals noch Netbook News, echt noch Videos haben, die genau das gut beschreiben, die 12, 13, 14 Jahre alt sind. Die kommen, mal abgesehen davon, ja, Grafikkarten, ich glaube, meine erste Grafikkarte von Nvidia war eine Riva TNT. So nannte die sich damals. Und Riva TNT 2 und die hatte ich dann im Verbund mit noch 3DFX-Karten. Weil ein paar Sachen liefen besser auf Direct 3D, ein paar Games, und andere liefen besser unter 3DFX. Aber das, was die da gezeigt hatten, das erste, woran ich mich noch erinnern kann, war, wie sie angefangen haben, Wellen zu simulieren, weil das ultra komplex war, Wetter generell natürlich, selbst damals schon die absoluten Supercomputer wurden häufig auch eingesetzt, um Wetterphänomene entsprechend zu analysieren, vorhersagen zu können. Aber genauso hatten die immer mal wieder Demos von menschlichen Gesichtern und vor allen Dingen Haaren. Und wie die dann im Wind sich bewegen würden und so weiter. Wie gesagt, das ist heute alles Kindergeburtstag. Vor 12, 13, 14 Jahren war das völlig abgefahren, wenn du da einen künstlichen Avatar gesehen hast, der mal ganz kurz den Kopf geschüttelt hat und die Haare, diese Abertausenden, 10.000 Haare, haben sich einfach komplett realistisch und naturgetreu bewegt. Und jedes Jahr wurde das mehr. Jedes Jahr haben sie daran gearbeitet, diese Simulation weiter auszudehnen. Und irgendwann, kann ich mich daran erinnern, sind sie dazu übergegangen, digitale Zwillinge zu bauen. Bis das dann letztendlich in dem sogenannten Omniverse, das ist die Variante oder der Name für das industrielle Metaverse von Nvidia, tatsächlich übrigens auch in ganz, ganz, ganz starker Kooperation mit einer deutschen Company, nämlich Siemens. Siemens und Nvidia treiben genau dieses Omniverse, dieses industrielle Metaverse unheimlich stark. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Überlegt mal irgendein, und deswegen auch Siemens, weil Siemens stattet weltweit große Produktionsanlagen aus mit den entsprechenden Maschinen. Das kann in der Automobilproduktion sein. Das kann in der Produktion von irgendwelchen, weiß ich nicht, Fernsehern, Fahrrädern, hast du nicht gesehen sein. Also alles Mögliche. Wie wissen wir denn, dass so eine Fabrik extrem effizient funktioniert? Es hat eine ganze Menge mit Erfahrung zu tun, die man sich zum Teil über Jahrzehnte angeeignet hat. Automobilfabriken sehen so aus, weil es auf diesen Erfahrungen basiert, die bis in die 70er Jahre zurückgehen, wo eigentlich Toyota mit dem Toyota Production System Standards gesetzt haben. Für also all das, was ihr vielleicht schon mal irgendwann gehört habt mit Just-in-Time-Produktion und Lean Production und so weiter. Diese ganzen Geschichten, diese ganzen Standards. Aber was ist, wenn du was völlig Neues ausprobieren willst? Ja, dann kannst du natürlich sagen, okay, ich simuliere das im Kleinen oder ich versuche das im Digitalen zu simulieren. Übrigens, wirklich ein super Tipp, es gibt einen schönen Film zur McDonald's-Story. Ich glaube, der heißt The Inventor. Und da geht es darum, wie McDonald's, der allererste McDonald's, der war in Los Angeles und irgendjemand kommt vorbei und sieht das zum ersten Mal und denkt, was ist das denn? was haben die denn hier gebaut? Und wieso kriege ich mein Essen in 2 Minuten? Und der war so völlig von den Socken. Und der hat das dann gekauft. Und dann seht ihr in einem Teil in dem Film, hat er auf dem Parkplatz den Grundriss einer McDonald's-Filiale beziehungsweise wie das hinter der Theke abzulaufen hat, aufgemalt. Und dann trainieren die, wie die mit welchen Abläufen am allerbesten zurechtkommen. Das kannst du relativ schwierig in einer Fabrik machen, die 3 Fußballfelder groß ist oder 4 oder 10. Also macht man das im Digitalen. Und auf einmal seid ihr in diesem Omniverse unterwegs und da könnt ihr digitalen Zwillinge machen. Digitale Zwillinge werden aber genauso eingesetzt. Ich sag jetzt mal, wenn der Hamburger Hafen sich erweitern möchte, dann gucken sie das erstmal auf dem digitalen Zwilling an oder die ändern irgendwie einen Straßenverlauf oder so und schauen, was macht das denn da mit den Menschen? Supermärkte werden über digitale Zwillinge entwickelt. Und das ist gerade so die Welt von Nvidia. Sorry, ich hole gerade wahnsinnig aus, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Aber da könnt ihr so ein bisschen verstehen, dass das, was die vor 10, 13, 14 Jahren gemacht haben, nämlich diese Simulation und wo sie jetzt damit angelangt sind, dass sie mittlerweile die Möglichkeit haben, und das muss man sich wirklich mal vorstellen, die haben auf ihrer Entwicklerkonferenz Hardware vorgestellt, die die Möglichkeit schafft, diese sogenannte Blackwell GPU, das ist also der Grafikprozessor, der übrigens auch irgendwann mal in einer abgespeckteren Form dann in Nvidia-Grafikkarten hineingehen wird. Das wird irgendwie so eine RTX 5000er-Serie sein. Aber die haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, mit einem NVLink, einem kleinen Switch dazwischen, GPUs in Reihe zu schalten und davon Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, je nachdem, wie du skalieren möchtest, und die als eine große Grafikprozessing-Einheit zu nutzen, mit einer Bandbreite, die dem entspricht, was wir jede Sekunde durchs gesamte Internet durchpusten. Da sind die mittlerweile. Und das ist wirklich so irre. Und jeden, auch wenn es manchmal sehr, sehr technisch wird, wir versuchen das ja wirklich auf ein Minimalmaß zu halten. Schaut euch die Nvidia-Kinos von Jensen Huang an. Das ist immer ein Blick in die Zukunft des Computings. Und tatsächlich ist es ein Blick in die Zukunft der wichtigsten Währung, die wir haben werden. Und das wird Rechenperformance sein. In der Zukunft. Wir werden uns über Rechenperformance definieren und da ist Nvidia, eins muss ich noch sagen, übrigens, per se ist eine GPU nicht unbedingt schneller als das CPU, ne? Sondern das sind natürlich sehr, sehr spezielle Anwendungsfälle, worauf die auch optimiert sind. Aber das, was Nvidia da diese Woche wieder vorgestellt hat, mein lieber Herr Gesangsverein, du hast gesagt, autonomes Fahren, die Art und Weise, wie wir Generative AI befeuern können in Zukunft. Die haben Foundation Model für Roboter vorgestellt. Dann siehst du ihn mit 10 verschiedenen humanoiden Robotern auf der Bühne und die darunter liegenden Machine Learning Modelle. Die Entwicklungskits dafür werden von Nvidia gestellt, verkaufen ja natürlich mit dem entsprechenden Rechenzentrum auch noch obendrauf. Es ist so ein Innovations- und Performance-Powerhouse, wie wir es in den letzten, jetzt lehne ich mich ganz weit raus aus dem Fenster, in den letzten 40 Jahren Computing noch nicht erlebt haben.
Ja, es ist krass, auch wenn man sich allein die reine Anzahl der Transistoren anschaut, die auf dem Prozessor sind, 208 Milliarden auf dem Blackwell B100. 208 Milliarden Transistoren, die da drauf sind. 1,8 Terabyte die Sekunde in der Chip-to-Chip-Verbindung. Hat natürlich auch eine Leistungsaufnahme von 1200 Watt, ne? Also ist ein guter Staubsauger. Aber das ist schon krass. Und das Spannende ist natürlich auch jetzt wieder, um das ein bisschen runterzubringen für den Endverbraucher. Du hast es schon erwähnt, die Blackwells werden irgendwann in einer abgespeckten Form auch ihren Weg in die Grafikkarten finden. Und die 40er-Serie, die ja auf der Hopper-Serie aufbaute, die war ja schon relativ stark, würde ich mal sagen. Da hat es ja einen sehr starken Sprung gegeben von der 3000er-Serie zu der 4000er-Serie. Die 4090 war 70% schneller oder 80% schneller als die 3090 Ti. Also da ist ein riesiger Sprung passiert. Wahrscheinlich wird es jetzt von der 4090 auf die 5090 einen Sprung geben von nochmal 40% oder 50%. Also es wird nochmal so deutlich schneller werden. Das ist also schon ziemlich krass. Ich habe hier eine 4090 drin in meinem Rechner und die macht mir halt auf Stable Diffusion ein Bild in einem Format von einem Full-HD-Format inklusive Upscaling innerhalb von 8 Sekunden. Das ist halt schon echt Wahnsinn. Also das ist halt echt schon krass. Aber was auch Wahnsinn ist, und da kommen wir zu unserer Verbraucherecke hier, der Preis. Da ich habe noch Glück gehabt, ich habe sie letzten Sommer gekauft, als die GPU-Preise so niedrig waren, bevor die große AI-Welle losging. Und habe sie noch zum MSRP bekommen, also zum Abverkaufspreis. Das war da noch einigermaßen gut, aber es waren trotzdem 1600 Euro. Also es ist schon krass, dass man im Grunde genommen für eine Grafikkarte so viel zahlt wie für einen ganzen Rechner.
6-mal so viel wie mein erstes Auto.
Ja, du kriegst auch für 1600 Euro ein Auto. Ja, genau. Du kriegst für 1600 Euro auch ein Auto. Fährt vielleicht nicht so lange, aber ist ein ganzes Auto. Man kriegt eine ganze Menge für 1600 Euro. Und die Preise sind schon massiv nach oben gegangen. Ich habe neulich mal alte Preise recherchiert und gesehen, dass eine 2080 Ti, die kam raus, muss ich jetzt noch mal 2019, glaube ich, oder 2020, lag, glaube ich, bei 700 oder 800 Euro. Also die Preise haben sich verdoppelt. Natürlich haben sich auch die Geschwindigkeiten, die Leistung deutlich erhöht. Also gegenüber einer 2080 Ti ist eine 4090 natürlich um einiges schneller. Aber dennoch, auch die Preise haben sich verdoppelt. Und das ist halt irgendwo die Frage. Und ich meine, Nvidia kann sich das erlauben. Alle Tester so im Internet, Gamers Nexus, Hardware Unboxed und all die ganzen Großen, sagen das auch alle. Sagen alle, ja, super Leistung, aber die Preise. Und Nvidia kann sich das nur erlauben, weil sie im Grunde genommen keine richtige Konkurrenz haben. Die AMD-Grafikkarten sind besser geworden, das auf jeden Fall. Aber es gibt keine Konkurrenz zu 4090. Wenn du 4090 haben willst, dann musst du den Preis dafür zahlen. Punkt. Und das ist halt dann, da darf man sich auch nicht wundern, dass die Umsätze bei Nvidia so steigen, wie sie steigen, nämlich auch im Consumer-Bereich, denn sie hauen da schon ganz schön rein. Und irgendwann muss man sich allerdings auch mal die Frage stellen, im Gaming-Bereich natürlich auch, muss man sich eben die Frage stellen, brauche ich das eigentlich zu Hause als Heimanwender? Also brauche ich derartig viel Leistung tatsächlich noch? Ich meine, es ist schön, sowas zu haben, klar. Aber die Leistungsaufnahme von den Dingern ist eben auch relativ groß. Und die Preise, die man eben dafür bezahlt, auch. Jetzt kann man immer sagen, ja, wenn es einen Markt dafür gibt, dann wird es irgendjemand kaufen. Wenn es keinen Markt dafür gibt, dann kauft es auch keiner mehr. Das ist sicher richtig. Aber ich finde, die Gaming-Industrie richtet sich mittlerweile auch danach, so was kann die beste Grafikkarte maximal erreichen und preist das dann so ein bisschen ein. Irgendwann muss auch mal da so ein Punkt dran, wo man sagt, so nee, wir müssen auch mal so ein bisschen reasonable werden, wie man so schön sagt, und uns überlegen, wie weit wollen wir da eigentlich gehen und was macht da eigentlich auch noch Sinn für den Privatanwender? Und da, also gerade auch was die Preise angeht. Also irgendwann finde ich, muss da irgendwann mal eine Grenze kommen. Wenn sonst hängst du irgendwann bei 3000 Euro für eine Grafikkarte, nur um irgendwie ein Spiel in einer vernünftigen Auflösung spielen zu können. Das ist ja auch Quatsch.
Ja. Ich habe mir vor einem Jahr oder so eine 4070 Ti geholt. Bin auch von der GTX 1080 gekommen. Da müsst ihr überlegen, die Karte habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre genutzt. Was auch zeigt, was es für eine großartige Grafikkarte war.
Ja.
Du konntest da immer noch richtig, richtig viel mitmachen. Und musst feststellen, ja, brauche ich so unbedingt. Ich zocke hier mit meinem Kumpel Anno 1800. Das ist das Einzige, was ich an Gaming mache, was natürlich jetzt ein bisschen besser aussieht. Beziehungsweise ich kann alle möglichen Details und so weiter anmachen, aber habe ich dann irgendwelche tollen Racing-Games oder Cyberpunk oder wie auch immer da lange drauf gezockt? Nein, überhaupt nicht. Aber das heißt ja nicht, dass das in Zukunft auch so bleiben wird, dass ich da komplett, ich daddel einfach so ganz unfassbar anspruchslose Spielchen. Ich spiele gerade Zero AD auf dem Mac.
Oh ja, ja.
Ein Open-Source-Klon von Age of Empire. Und läuft auf dem M2 MacBook Air super. Ich bin da echt so happy mit. Aber ansonsten muss ich sagen, bin die letzten 15-20 Jahre tatsächlich Nvidia-Grafikkartennutzer. Und da aufgrund dessen, was sie immer geboten haben, auch wenn es darum geht, wie Treiber-Updates in einer Tour reinkommen. Wenn wir jetzt hier aufnehmen an meinem kleinen Intel Nook, den ich zum Streamen nutze, habe ich eine eGPU dranhängen. Das ist eine GTX 1650. Also was ganz Kleines in so einem externen Gehäuse mit Thunderbolt-Anschluss. Aber das reicht perfekt aus, um Videos in 4K vernünftig aufzunehmen, weil da macht der Intel-Chip, das ist eine Iris, Iris ist der Name für die internen Grafikkarten von Intel. Da macht er ansonsten komplett die Grätsche und kommt da gar nicht mit klar. Super günstige Nvidia GPU gekauft, weiß nicht, für 150 Euro in Gehäuse rein, schuppdiwupp, läuft alles wunderbar. Also wie gesagt, ich bin da, obwohl agnostisch, also wenn was Neues rauskommt, was ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat, sehr, sehr gerne. Aber im Moment, muss ich wirklich sagen, war ich immer sehr, sehr happy mit Nvidia. Und ja, dass Nvidia jedes Jahr abliefert, das kann man unter anderem auf dieser Entwicklerkonferenz sehen.
Ja, nee, bin ich komplett deiner Meinung. Das ist das Spannende an Nvidia, dass sie sich nie so richtig auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben, wie das andere Unternehmen gemacht haben, sondern dass sie die Entwicklungsschraube immer weiter gedreht haben. Und das also auch, du merkst bei, auch wenn du dich mit den Leuten von Nvidia unterhältst, du merkst deren Enthusiasmus und deren Interesse für, was können wir als nächstes machen? Wie können wir die Grenzen noch weiter verschieben? Was müssen wir tun, um das zu machen oder um dieses Ziel zu erreichen? Und das finde ich, das ist so eine Unternehmenskultur bei Nvidia, die findest du eben relativ selten. Ich glaube, die haben einen der höchsten Anteile auch in der Branche, was R&D, also Research and Development angeht, also Entwicklung und Forschung, einen der höchsten Anteile im Gesamtbudget, also wenn du das so auf alle Firmen, mit allen Firmen vergleichst, die stopfen da wirklich viel, viel Geld rein. Machen andere Firmen auch, aber die haben es eben geschafft, eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo eben dieses klassische, um Jobs zu zitieren, Next Big Thing, halt dann tatsächlich auch immer kommt und wo dann alle Leute dastehen und denken so, wow, wie haben die das denn gemacht? Und das, das kennen wir von Apple oder kannten wir von Apple früher und es gibt noch ein paar andere Unternehmen, die hier und da mit sowas um die Ecke kommen, aber Nvidia liefert eben alle 1 bis 2 Jahre so einen Hammer ab, wo du dich dann fragst, so, wow, wo geht denn jetzt die Reise hin und was kann ich denn damit machen jetzt und welche Möglichkeiten bietet mir das jetzt wieder für Privatanwender auf der einen Seite, aber vor allen Dingen eben auch für Entwickler und eben jetzt die AI-Revolution, deren Anfang wir gerade sehen, die schauen da natürlich ganz genau drauf. Und nochmal, es gibt in dem Bereich keine Konkurrenz für Nvidia.
Im Moment nicht. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, im begleitenden Text werden wir euch nicht nur einen ganzen Schwung Links reinpacken, aber auch eine Zusammenfassung der Keynote, also so ein Best-of in 15, 16 Minuten, ebenso wie die gesamte Keynote, für die, die es sich wirklich geben wollen. Haut's euch auf die YouTube-Playlist, setzt euch zu Hause hin, macht einen schönen Popcorn-Beutel auf und guckt es euch wirklich an. Ich finde, es ist sehr unterhaltsam. Und ja, ihr werdet mit viel, viel, viel Spezifikationen zugeballert. Lasst das einfach mal reinsinken und guckt euch an, was die Company generell auf die Schiene packt, weil wirklich jedes Jahr liefern die ab. Wirklich jedes Jahr. Das ist nicht so etwas von wegen, wir werden autonom fahren. 10 Jahre Versprechen. Jedes Jahr neu. Ende des Jahres wird es kommen. Wenn die mal was ankündigen, dann ist das da. Beziehungsweise jetzt Blackwell wird im Laufe des Jahres entsprechend rausgehen. Wenn die sagen, bis dann und dann haben wir das, dann liefern die ab. Und auch das ist etwas, was ich extrem angenehm finde. Und insbesondere in diesem Kontext von einer Firma sehr, sehr gerne sehe, die so ein breites Fundament dafür schafft, was unsere Welt jetzt bereits und in Zukunft antreiben wird. In diesem Sinne, lasst uns ein Like da, Daumen nach oben auf Apple, auf Spotify und eine Bewertung und was es dann nicht alles gibt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, schöne Woche.